Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute Ellen Hering
und Margarete Wohlan.
Unser Thema ist Abtreibung. Dieses Thema spaltet nicht nur Gesellschaften und polarisiert sie, sondern das Thema Abtreibung kriminalisiert auch Frauen und schickt sie in die Hände von Engelmachern, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen unter schlimmen und gesundheitsgefährdenden Bedingungen.
Und in vielen Ländern der Welt werden die Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch gerade verschärft. Lebensschützer und vehemente Gegner jeglicher Freigabe von Abtreibungen sind auf dem Vormarsch und sind international gut vernetzt. Wir schauen uns in der Weltzeit konkret Polen und El Salvador an.
Es ist ein Staat, der die Frauen verurteilt, während die Männer mit ihnen machen können, was sie wollen. Sie schwängern und dann verlassen, vergewaltigen und noch viel mehr. Und der Staat schließt die Augen. Auf unserem Rücken wird diese harte Gesetzgebung ausgetragen, aber das ist ihnen egal. Eine Mauer trennt uns von der Wirklichkeit.
Das war eine Stimme aus El Salvador. Theodora Vázquez war 10 Jahre im Gefängnis wegen einer Totgeburt. Sie wurde beschuldigt, diese selbst herbeigeführt zu haben. In El Salvador gilt das restriktivste Abtreibungsverbot, das man sich vorstellen kann. Alle Abtreibungen sind strafbar, auch im Falle einer Vergewaltigung oder bei Inzest. Selbst bei einer Fehlgeburt stehen Frauen unter Generalverdacht. Und nicht selten verbringen sie dann den Rest des Lebens im Gefängnis, denn wir sprechen hier nicht von ein paar Monaten Strafe, sondern von Jahrzehnten.
Tja, und in Polen, also in direkter Nachbarschaft von uns, ist die Gesellschaft gespalten wie sonst kaum in Europa. Abtreibungen sollen sogar nach Vergewaltigungen und bei schweren Schäden des Fötus verboten werden, wenn es nach der einen Hälfte der Bevölkerung geht. Die Vereinten Nationen drängen darauf, dass alle Staaten unter bestimmten Bedingungen Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch gewährleisten. Ansonsten ist nicht nur die Gesundheit der Frauen gefährdet, sondern auch ihre Bildungs- und Teilhabechancen sind enorm eingeschränkt.
Ja, das sagt die UN und wir haben ein paar Fakten noch zusammengestellt heute.
Ja, die meisten Frauen, die abtreiben, sind zwischen 20 und 24 Jahren alt. Viele von ihnen haben keinen Zugang zu Verhütungsmitteln und sind in Ländern mit patriarchalen Strukturen sexuelles Freiwild, solange sie nicht verheiratet sind. Bei Vergewaltigung, Inzest oder bei starken Schädigungen des Fötus oder bei Gefährdung der Gesundheit der Mutter ist eine Abtreibung in vielen Ländern möglich. Aber das wird teilweise ziemlich restriktiv gehandhabt. Sogar in Europa, wo es relativ liberale Regelungen gibt. Ein Beispiel dafür ist Polen, wo ein Schwangerschaftsabbruch immer schwieriger wird und es droht, noch schärfer zu werden.
Wir blicken gleich zu den Nachbarn rüber, gehen aber zuerst nach El Salvador, nach Mittelamerika. Dort gilt ein komplettes Abtreibungsverbot. Es gibt keine Ausnahmen, gar keine. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, ins Gefängnis gesperrt werden können. Der Vorwurf heimtückischer Mord. Wenn sich die Frauen nicht freikaufen können, dann sitzen sie Jahrzehnte fest. Anne-Kathrin Mellmann war im Frauengefängnis in San Salvador.
Im Frauenknast von Ilopango singen Insassinnen in der Mittagspause oder beten für ihre vorzeitige Entlassung. Einige sind wegen Fehlgeburten hier. Die 29-jährige Alba Lorena Rodriguez sitzt eine Strafe von 30 Jahren ab, weil sie ihr Frühgeborenes umgebracht haben soll. Sie hatte bereits 2 Töchter, als sie vergewaltigt wurde und dadurch schwanger. An Abtreibung, die in El Salvador absolut verboten ist, habe sie keine Sekunde gedacht, erzählt sie unter Tränen. Als sie im 5. Monat schwanger war, wurde ihr eines Tages schwindelig. Sie war gerade allein in ihrer Elendshütte in einem Slum der Hauptstadt. Als die Geburt 4 Monate zu früh begann, wurde Alba ohnmächtig. Ich habe überhaupt nichts geahnt. Ich war ja erst im 5. Monat schwanger und es kam mir überhaupt nicht der Gedanke, dass mir so etwas wie eine Fehlgeburt passieren könnte. Ich hatte schon 2 Töchter. Es war nicht meine erste Schwangerschaft, also kann man nicht sagen, ich hätte die Symptome nicht erkennen können. Mir tat einfach nichts weh. Eine Nachbarin zeigte sie wegen Mordes an. Dass Alba keinen Krankenwagen gerufen hatte, war nach Ansicht des Richters Beweis für ihre Schuld. Doch kommen Krankenwagen gar nicht in den weit abgelegenen Slum. Geschwächt und deprimiert wegen des verlorenen Kindes, landete sie sofort hinter Gittern. Geld für einen Anwalt hatte die Frau nicht. Dass sie derart kriminalisiert wurde, ist die Folge der restriktivsten Abtreibungsgesetzgebung der Region. Sie erlaubt Schwangerschaftsabbrüche unter keinen Umständen, auch dann nicht, wenn Leben von Mutter und Kind in Gefahr sind oder nach sexuellem Missbrauch Minderjähriger oder Vergewaltigungen. Die offiziellen Begründungen für die drakonischen Strafen von bis zu 35 Jahren lauten illegale Abtreibung und Mord. Seit langem kämpfen Feministinnen wie Sara Garcia von der Bürgerbewegung für die Entkriminalisierung der Abtreibung für andere Gesetze. Das absolute Verbot führe dazu, dass Frauen stigmatisiert würden. Das Thema ist ein Tabu. Deshalb informieren Sara Garcia und ihre Mitstreiterinnen in ihrem eigenen kleinen Radio darüber. Wir wollen, dass es als Thema sozialer Gerechtigkeit gesehen wird. So wie El Salvador bislang damit umgeht, verletzt es die Menschenrechte von Frauen. Unser Land hat eine sehr polarisierte Kultur, in der keine Debatte ermutigt wird, wo sich niemand Probleme aufhalsen will. Es wird stark vereinfacht in Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Wenn wir im Radio über Abtreibung sprechen, versuchen wir zwar die ganze Bandbreite der Haltungen zu berücksichtigen, aber immer überzeugt davon, dass es nichts bringt, zu kriminalisieren. Das löst die Probleme der Frauen nicht. Anwältinnen ihres Kollektivs unterstützen Frauen in Haft, wie etwa Theodora Vasquez, deren Geschichte um die Welt ging. Nachdem ihr Baby im letzten Schwangerschaftsmonat tot geboren war, zeigte man sie wegen Kindsmord an und verurteilte sie zu mehr als 30 Jahren Gefängnis. Nur durch internationalen Druck kam sie nach 10 Jahren und 7 Monaten frei. Ich hätte nie ins Gefängnis kommen dürfen. Nicht ich hatte ein Vergehen begangen, sondern der Staat. Es gibt keine Gleichberechtigung und wir armen Frauen haben keine Mittel, um uns zu verteidigen. Es ist ein Staat, der die Frauen verurteilt, während die Männer mit ihnen machen können, was sie wollen. Sie schwängern und dann verlassen, vergewaltigen und noch viel mehr. Und der Staat schließt die Augen. Auf unserem Rücken wird diese harte Gesetzgebung ausgetragen, aber das ist ihnen egal. Eine Mauer trennt uns von der Wirklichkeit. Ihre Erfahrung hat sie zur Aktivistin gemacht. Heute kämpft Theodora Vasquez gegen die Abtreibungsgesetze und hilft inhaftierten Frauen mit ähnlichem Schicksal. Theodora Vasquez besucht die verzweifelte Alba Rodriguez regelmäßig im Gefängnis, in dem sie schon seit 8 Jahren sitzt. Rodriguez kann ihre Töchter, die inzwischen Teenager sind, nur selten sehen, weil die Familie kein Geld für den Transport hat. Als Putzfrau hatte sie höchstens 5 Euro am Tag verdient. Theodora Vasquez und die Bürgerbewegung für die Entkriminalisierung versuchen, wenigstens eine Strafminderung für die junge Mutter zu erreichen. Im Knast werde sie als Kindsmörderin beschimpft und wie Abschaum behandelt, klagt Alba Rodriguez. Ich bete zu Jehova, damit er mir meinen größten Wunsch erfüllt, dass ich freikomme und wieder bei meinen Töchtern sein kann. Der Gedanke, sie bald wieder zu umarmen, gibt mir Kraft. Sie sind das Einzige, was ich da draußen noch habe. Wenn ich freikomme, will ich mich für meine Compañeras einsetzen, denen das Gleiche passiert. Selbst die Regierung der aus der Guerilla hervorgegangenen linken FMLN ändert die Gesetze nicht. Zu stark ist der Widerstand der konservativen, kirchlichen und machistischen Kräfte. Die verhindern sogar den Sexualkundeunterricht in Schulen. Die Regierung hat vor 2 Jahren eine Initiative gestartet, das absolute Abtreibungsverbot aufzuweichen, wenigstens in Fällen von Vergewaltigung oder Gefahr für Leben von Mutter und Kind. Geändert hat sich aber noch nichts und so landen weiterhin Frauen hinter Gittern, selbst wenn sie unverschuldet eine Fehlgeburt erlitten haben.
Anne-Kathrin Mellmann war das aus El Salvador. Eine Situation herrscht dort, die Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International auf den Plan ruft. Am Telefon begrüße ich jetzt Christa Rahner-Göring von der El Salvador-Koordinationsgruppe von Amnesty International. Guten Tag, Frau Göring.
Guten Tag, Frau Hering.
Wir haben gerade gehört, in El Salvador gibt es das restriktivste Gesetz gegen Abtreibungen. Wie erklärt sich das denn eigentlich, dass ausgerechnet in diesem Land das so streng gehandhabt wird?
Ja, ich denke, das ist insbesondere auf den wirklich sehr strikten Einfluss der katholischen Kirche zurückzuführen. Wir hatten in El Salvador eigentlich ein vergleichsweise relativ liberales Abtreibungsrecht bis 1998. Ende der 90er Jahre hat dann in El Salvador die Kirche einen Erzbischof bekommen, der Opus Dei zuzuordnen ist und der alles in die Wege geleitet hat, um das biblische Postulat umzusetzen in der Politik, dass Leben bereits mit der Zeugung beginnt. Das Problem ist, dass die Zahl der Abtreibungen damit aber sicherlich nicht abgenommen hat.
Die finden jetzt illegal statt.
Das findet jetzt alles illegal statt. Wobei, ja, alles kann man jetzt auch nicht sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder eine Frau hat finanzielle Ressourcen, dann geht sie ins Ausland.
Ja.
Und lässt es dort machen. Oder die Frau hat diese Ressourcen nicht und dann ist sie zurückgeworfen auf genau das, was wir hier in Deutschland ja auch vor vielen Jahren bekämpft haben. Von Stricknadeln über Rattengift oder sonstigen Methoden, mit denen die Schwangerschaft unterbrochen wird, was dann aber natürlich extreme Konsequenzen für die Gesundheit der Mutter hat. Dahinter steckt, was die Kollegin ja schon angesprochen hat, dass viele, viele dieser Frauen gar nicht wissen, wie eine Schwangerschaft überhaupt zustande kommt, weil es überhaupt keine Bildung in der Richtung gibt. In der Schule ist Sexualerziehung absolut verboten und auch zu Hause findet das nicht statt, sodass wir auch bei den Frauen, die jetzt in Haft sind, teilweise welche haben, die gar nicht wussten, dass sie schwanger waren. Mhm. Frauen sind im Prinzip freiwillig, will ich das jetzt mal überspitzt sagen, denn Gewalt gegen Frauen ist in El Salvador normal. Auch Vergewaltigungen haben wir eine unglaubliche Dunkelziffer, weil die Frauen gar nicht erst anzeigen, denn in dem Moment, in dem sie anzeigen, werden sie selber wieder beschuldigt, selber schuld gewesen zu sein, es hervorgerufen zu haben, oder sie stehen möglicherweise vor Komplizen derjenigen, die die Vergewaltigung durchgeführt haben, ob das nun in der eigenen Familie ist, ob das in den kriminellen Banden ist, ob das bei der Polizei ist, die mit den kriminellen Banden oftmals kooperieren.
Sie haben vorher die katholische Kirche angesprochen, haben gesagt, Opus Dei ist da Drahtzieher gewesen bei der Verschärfung der Gesetze. Jetzt gibt es ja innerhalb der katholischen Kirche in Lateinamerika auch ganz andere Strömungen. Ich sage nochmal Stichwort Befreiungstheologie. Gibt es da auch innerhalb der Kirche dann Debatten darüber?
Bis zu einem gewissen Grade ja, aber die Befreiungstheologie wurde in den letzten Jahrzehnten gekonnt demontiert. Es gibt nicht mehr allzu viele Stimmen, die sich hier stark für die Frauen einsetzen. Einige sprechen es an, dass es ja auch gar nicht sein kann, dass man das Leben der Mutter riskiert, um ein prekäres Leben des Kindes dann entwickeln zu lassen. Aber letztendlich sind die Stimmen relativ schwach und die Menschen verlassen sich in fast allem auf das, was Gott gewollt ist. Und hier kommen diese Stimmen gar nicht so stark zum Tragen, die sich nun auf die Seite der Frauen stellen.
Aber es gibt ja auch Gruppen aus der Zivilgesellschaft, die sich für die Frauen einsetzen. Wir haben das in dem vorherigen Beitrag gehört. Was kann jetzt da Amnesty International genau tun?
Also zum einen werden wir natürlich alles tun, um diese Stimmen aus der Gesellschaft selber auch zu schützen. Denn diese Frauengruppen, die in der Agrupación Ciudadana und anderen Frauengruppen sich für die Frauen in Haft einsetzen und für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts, die werden selber angefeindet, die stehen selber unter Morddrohungen und müssen alles tun, um ihre eigenen Familien zu schützen. Das braucht unbedingt die internationale Unterstützung und da stehen wir auch dahinter.
Und wie machen Sie das? Wie unterstützen Sie?
Indem wir Öffentlichkeitsarbeit machen und wir bekommen von diesen Organisationen immer wieder zu hören, sprecht international darüber, das ist unser bester Schutz. Denn dann traut sich niemand, uns etwas anzutun.
Danke für diese Information. Christa Rana Göring war das von der El Salvador Koordinationsgruppe von Amnesty International. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch.
Und jetzt gehen wir mal in unsere Nachbarschaft und damit in das Gebiet, in dem sich meine Kollegin Margarete Wohlan besonders gut auskennt, nach Polen, Margarete.
Ja, Ellen, wir haben es gerade gehört, wenn es diesen Rückhalt in der Gesellschaft für Frauen nicht gibt, die abtreiben, dann werden diese Frauen unter Generalverdacht gestellt und als Hexen gebrandmarkt. Das versucht man in Polen gerade, also wie gesagt, in direkter Nachbarschaft zu uns. Unter der rechtsnationalen Regierung PiS erlebt das Land gerade einen Rollback. Die Pille danach wurde rezeptpflichtig. Die Ärzte können die sogenannte Gewissensklausel unterschreiben. Das bedeutet, wenn Ärzte eine Abtreibung mit ihren religiösen Vorstellungen nicht vereinbaren können, müssen sie sie nicht vornehmen. Für viele Frauen fühlt sich ein Abbruch deshalb sogar unter legalen Bedingungen an wie ein Verbrechen. Verhärtete Fronten, wie unser Autor Markus Nowak bei seiner Reise durch Polen feststellt.
Ein beständiges Geräusch in dieser ganz besonderen Frauenarztpraxis, das Telefonklingeln. Erst im Herbst 2018 wurde sie eröffnet, im Zentrum der westpolnischen Stadt Posen gelegen, in einem Hochhaus aus kommunistischer Zeit. Betrieben wird die Praxis von der Fanari-Stiftung, erzählt ihre Vorsitzende Magdalena Lewicka-Fanarakis.
Wir haben 24 Stunden geöffnet. Von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr ist ein Arzt vor Ort, danach in telefonischer Bereitschaft. Wir wollen Frauen den Zugang zu einem Gynäkologen erleichtern. Sie sollen direkt einen Termin bekommen.
In den ersten 3 Monaten haben über 1000 Patientinnen den Punkt Prophylaktik in Timnei, also den Punkt der Intimprophylaxe, besucht. Bei einem Dutzend der Frauen wurde ein Tumor entdeckt.
Bei gewöhnlichen Frauenärzten gibt es lange Wartezeiten, außer sie gehen privat hin, dann wird es aber teuer. Bei uns ist die Sprechstunde dagegen kostenlos, denn wir sind ein Projekt, das vollständig von der Posener Stadtverwaltung finanziert wird.
Eine Seltenheit in dem von der PiS-Partei regierten Polen. Entsprechend hatte die Praxis anfangs keine gute Presse. Insbesondere in konservativen Medien, berichtet Lewicka-Fanarakis.
Es gibt Befürworter und Gegner. Und bei uns gibt es halt keine Ärzte, die die Gewissensklausel unterzeichnet haben. Sie können also Verhütungsmittel verschreiben oder die Pille danach. Aber mehr machen wir nicht. Wir nehmen weder Abtreibungen vor, noch schicken wir die Frauen zu anderen Ärzten oder geben Adressen von Abtreibungskliniken raus. Wir machen nichts, was gegen das polnische Recht verstoßen könnte.
Genau jene Befürchtung schürten aber Pro-Life-Organisationen in Posen und ganz Polen. Als der liberale Posener Stadtpräsident Jacek Jaśkowiak seine Idee der kostenlosen rund um die Uhr Frauenarztpraxen im vergangenen Frühjahr ankündigte.
Die durch die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit PiS geplante Verschärfung des Abtreibungsverbots oder die Einschränkung der Pille danach haben zu Protesten geführt. Ich habe versucht, auf die Stimme der Frauen zu hören und beschlossen, diese Gynäkologiepraxis zu finanzieren. Es geht um Beratung und nicht darum, dass man Frauen dazu zwingt, illegale Eingriffe durchzuführen oder dass sie diese Eingriffe außerhalb des Landes machen müssen, wo es zugelassen ist. Tatsächlich hat das Interesse unsere Erwartungen übertroffen. Ich bin überzeugt, dass solche Praxen auch in anderen Städten Polens eingeführt werden.
Der erzkatholische Radiosender Radio Maria feiert jedes Jahr Anfang Dezember mit einem live im Fernsehen übertragenen Festgottesdienst seinen Gründungstag. Seitdem 2015 die konservative PiS-Regierung an der Macht ist, gehören deren Politiker auch zu den Gästen beim Festakt. Beim 27. Geburtstag im Dezember 2018 richtete sich die Aufmerksamkeit der Medien nicht so sehr auf die Rede des Erzbischofs von Stettin, Andrzej Dziunga, sondern auf die Reaktionen des Premierministers, der im Publikum saß. Dziunga sagte, eine Nation, die ihre eigenen Kinder umbringe, sei eine Nation ohne Zukunft. Es war eine Anspielung auf das bisher gegenüber der Kirche nicht eingehaltene Wahlversprechen der PiS, das Abtreibungsverbot zu verschärfen.
Rząd na urodzinach Radia Maria, więc premier, ministrowie, wspólne tańce i śpiewy jest modlitwa za Polaków, którzy nie kochają Polski.
Im regierungskritischen Sender TVN konzentrierte man sich bei der Berichterstattung besonders auf die Reaktion des Premierministers Morawiecki. Sein Klatschen wurde als Zusage gedeutet, die Abtreibung zu verbieten. Schwangerschaftsabbruch spaltet wie kein anderes Thema Polens Gesellschaft. Zurzeit ist eine Abtreibung nur in 3 Fällen legal. Wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist, wenn sie die Gesundheit der Frau gefährdet oder wenn der Embryo unheilbare Schäden aufweist. 2016 gab es in Polen 1098 legale Schwangerschaftsabbrüche. Die Zahl der illegalen Abtreibungen liegt je nach Schätzung bei bis zu 150.000. Schon 2016 haben Pro-Life-Aktivisten fast 800.000 Unterschriften für die Verschärfung des Gesetzes gesammelt. Erst ein landesweiter Widerstand in allen Großstädten, Der sogenannte Schwarze Montag am 3. Oktober 2016 mit über 100.000 schwarz gekleideten Menschen auf der Straße konnte die Arbeiten des polnischen Parlaments, des Sejms, an einer Gesetzesverschärfung stoppen. Fast ein Jahr lang herrschte Ruhe, ehe im Herbst 2017 die liberale Volksinitiative Wir retten Frauen ein Gesetz in den Sejm einbrachte, das eine ähnliche Regulierung wie in Deutschland vorhatte, ein legaler Abbruch bis zur 12. Woche. Hinzu kommen sollte Sexualunterricht an Schulen und die Veröffentlichung einer Liste mit Ärzten, die Abtreibung vornehmen. Außerdem sollte die Pille danach wieder ohne Rezept erhältlich sein. Als Gegenreaktion gewissermaßen starteten zwei weitere Gesetzesinitiativen, die eine Verschärfung vorsehen. Diese führen seitdem, selbst bei polnischen YouTubern, zu einer neuen Abtreibungsdebatte. Zum einen haben konservative Abgeordnete gegen die bisherigen, ohnehin schon sehr strengen Ausnahmeregelungen eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, die bis heute nicht entschieden wurde. Zum anderen sammelte die Pro-Life-Initiative Leben und Familie 800.000 Unterschriften dafür, dass eine Abtreibung selbst bei schweren Schäden des Fötus verboten ist. Zu ihren Unterstützern zählen viele junge Leute, wie etwa die 31-jährige Natalia Klamicka.
Etwa 96% der legalen Abtreibungen in Polen werden bei eugenischer Indikation vorgenommen. Wenn es also einen Verdacht gibt, dass das Kind einen Schaden hat oder eine Behinderung aufweist. Wir wollen, dass auch das Leben dieser Kinder geschützt wird, genau wie das Leben von gesunden Kindern. Wir sehen es als Diskriminierung an, dass man ein gesundes Kind nicht vor der Geburt töten kann, aber ein krankes schon.
Eine Überzeugung, die die junge Pro-Life-Aktivistin übrigens erst entwickeln musste und bei ihr nicht primär religiös geprägt ist.
Für mich ist das Humanismus, dass man den Schwächeren und Schutzlosen Schutz gewährt. Ich hatte früher eine andere Meinung über Abtreibung. Aber als ich Fotos von abgetriebenen Föten gesehen habe, erkannte ich, dass ein Schwangerschaftsabbruch Menschen tötet. Bei der eugenischen Indikation frage ich mich zudem, wie wir als Gesellschaft mit Menschen mit Behinderungen umgehen sollen, wenn wir sie vor der Geburt als weniger wert empfinden. Denn das Recht lässt den Eltern die Freiheit, sich ihrer zu entledigen.
Anfang letzten Jahres hatte der Sejm die Gesetzesinitiative verworfen, die das Recht erweitern wollte. Dagegen lässt er die Pläne zur Verschärfung der Abtreibungspraxis weiter prüfen, mit bisher ungeklärtem Ausgang. Und was wollen die Polen? Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts Ipsos wollen 78% der Polen keine Verschärfung des Abtreibungsrechts, darunter 58% der PiS-Wähler. Magdalena Lewicka-Fanarakis von der Posener Frauenarztpraxis, die selbst zwei Kinder hat, hält sich bedeckt vor dem Mikrofon.
Ich habe dazu meine eigene Meinung, die ich nicht sagen möchte. Aber ich finde, wenn es gewisse Indikationen gibt, dann darf abgetrieben werden. Doch das ist nur etwas, was ich denke. Ich kann ja schlecht für alle Frauen sprechen.
Meint Magdalena Lewicka-Fanarakis, Vorsitzende der Fanari-Stiftung, die sich für eine ideologiefreie Schwangerschaftsberatung in Polen einsetzt. Markus Nowak über die gespaltene Gesellschaft in Polen, einem Land, das immerhin als eines der ersten europäischen Länder den Frauen die Bürgerrechte gewährte, 1918.
Schon eine ganze Weile her. Das war unsere Sendung heute zum Thema Abtreibung. Ein Thema, das enorm polarisiert überall auf der Welt. Und hier haben sie begleitet Ellen Hering und
Margarete Wohlan.